Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, heute aus New York. Und passend dazu haben wir auch ein Thema aus den USA, mehr oder weniger. Der Fall spielt trotzdem bei uns. Es geht um die ständige Mitarbeiterüberwachung bei Amazon. Anfang Februar schlug ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover hohe Wellen. Es hatte dem Arbeitgeber grünes Licht für die Überwachung des Arbeitstempos seiner Mitarbeiter gegeben. Und was das bedeutet und warum der Fall nicht vor dem Arbeitsgericht gelandet ist, das wollen wir heute einmal besprechen. Lieber Dr. Lelei, welchen Sachverhalt hat das Verwaltungsgericht Hannover in seinem Urteil vom 9.2.23 zu bewerten?
Als ich von dem Urteil gelesen habe, als ich mir das Urteil angeschaut habe, da kamen mir sofort zwei Sätze in den Sinn. Und zwar der erste war, das ist eine Entscheidung, die ist gut für den Arbeitnehmer, Datenschutz in Deutschland, für eine sachliche Sichtweise auf den Arbeitnehmerdatenschutz. Und der zweite Satz ist der, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Denn heutzutage ist es doch immer noch so, dass viel zu viele Unternehmen sich von der Datenschutzaufsicht Dinge gefallen lassen, die dann hinterher von den Gerichten korrigiert werden, im Positiven für die Unternehmen. Und so war es ja auch hier, denn das Verwaltungsgericht in Hannover hat für einen sehr bekannten Logistikkonzern, der hatte ein Lager, ein sogenanntes Fulfillment-Lager in Winsen, das ist eine Stadt in Niedersachsen, eine Steuerung bzw. den Einsatz von Handscannern zu prüfen. Mit den Handscannern wurden in dem Logistiklager Arbeitsschritte überwacht, die wurden im Warenein- und Ausgang eingesetzt und da gab es dann eine datenschutzrechtliche Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde. Das steht ja in Artikel 58 DSGVO drin, was die Behörde da tun kann. Und im Ergebnis wurde dann gesagt, dass die Vorgehensweise des Lagers bzw. des Logistikkonzerns nicht zu beanstanden war. Die Datenschutzaufsicht hatte das noch anders gesehen, hatte gesagt, da ist ein datenschutzrechtlicher Verstoß gegeben und dagegen hat sich das Unternehmen erfolgreich beim Verwaltungsgericht gewährt.
Und was sind jetzt die Erwägungsgründe des Gerichts für die Entscheidung? Und gibt es möglicherweise eine zweite Runde vor dem Oberverwaltungsgericht?
Ich finde, da kann man einen ganz interessanten Satz lesen auf der Website des Verwaltungsgerichts. Da wird nämlich die Vorsitzende Richterin zitiert mit dem Satz, wir haben erkannt, dass diese Steuerung, also der Einsatz dieser Handscanner erforderlich ist. Und damit war dann klar, dass die Zwecke der Steuerung Datenschutz rechtlich deswegen zulässig sind, weil es sich nur um die Erfassung und Steuerung von logistischen Abläufen handelte. Es wurden also keine persönlichen Eigenschaften der Arbeitnehmer überwacht. Es war allerdings auch eine Abwägungsentscheidung. Da wird ja immer der Paragraph 26 BDSG herangezogen und das wichtige Stichwort ist da die sogenannte Erforderlichkeit. Aber, und das muss man eben auch sagen, die Berufung zum Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ist zugelassen. Sie hatten es ja auch gerade schon angesprochen, Herr Krabel. Ich denke, man kann sich dadurch auf eine zweite Runde vor dem OVG einrichten, denn die Datenschutzaufsicht wird möglicherweise diese für Sie negative Entscheidung anfechten wollen.
Und ich habe es auch schon angesprochen, man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, warum ist eigentlich der Verwaltungsrechtsweg hier einschlägig und nicht die Arbeitsgerichtsbarkeit?
Ja, absolut richtig. Hier gibt es ja im Arbeitnehmerdatenschutzrecht fast schon so ein bisschen Tobabo der verschiedenen Rechtswege, die möglich sind. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass auch die Arbeitsgerichte permanent fast schon heutzutage über datenschutzrechtliche Fragen entscheiden. Hier war es dann das Verwaltungsgericht. Warum war es das Verwaltungsgericht? Weil sich eben dieses Logistikunternehmen gegen einen Bescheid, also einen Verwaltungsakt der Landesdatenschutzbehörde, also einer Behörde, gewandt hat. Da ist das Verwaltungsgericht zuständig. Interessanterweise kann man auch noch mit einer Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit da um die Ecke kommen. In diesen Fällen etwas andere Konstellation, also ordentliche Gerichte, Arbeitsgericht und Landgericht, nämlich dann, wenn es um die Schadensersatzansprüche nach DSGVO geht. Da sind dann zum Beispiel die ordentlichen Gerichte zuständig.
Lassen Sie uns nochmal zurück zur Entscheidung. Was ist aus Sicht der Datenschutzbeauftragten eigentlich so problematisch an der Entscheidung? Möglicherweise haben Sie sich auch schon geäußert, der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover. Und wie hat das Gericht argumentiert? Und ist diese ganze Argumentationskette möglicherweise auch auf andere Fälle übertragbar? Oder ist das hier ein Einzelfall?
Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das ein Fall ist, der in dieser oder auch in vergleichbaren Konstellationen immer wieder eine Rolle spielen wird. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz unwahrscheinlich, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt, weil es ja um Tools geht, um Abläufe geht, um Maßnahmen geht, die in ganz vielen Unternehmen, nicht nur in der Logistikbranche, eine Rolle spielen. Und naja, wenn man sich das so anschaut und auch die entsprechende Mitteilung durch das Verwaltungsgericht anschaut, es ging ja im Kern darum, dass es aktuelle und minutengenaue Qualitätsdaten der Beschäftigten zu erheben galt mit diesen Tools. Und diese sollten dann zur Erstellung von Qualitätsleistungs- und Qualitätsumfangsprofilen dienen oder zum Beispiel auch für Feedbackgespräche mit den Beschäftigten oder Prozessanalysen. Und hier sagte die Datenschutzaufsicht, naja, hier gibt es ja im Grunde genommen eine ununterbrochene Erhebung von entsprechenden Daten. Und das ist eben rechtswidrig und datenschutzrechtlich damit nicht erlaubt. Und das hat das Verwaltungsgericht dann anders gesehen. Aber die Konstellation ist, glaube ich, eine, die wird immer wieder in dieser oder ähnlicher Art vorkommen.
Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mit genau dieser Antwort gerechnet und habe auch gehofft, dass Sie sie so geben werden. Denn jetzt können wir vom Besonderen, also von diesem Fall, vielleicht dann doch mal ins Allgemeine gehen. Welche Rolle spielt denn zunächst bei der Datenerfassung und dann auch bei der Verarbeitung die Dokumentation?
Die Dokumentation ist sehr, sehr wichtig, denn in der DSGVO sind ja ganz zuvorderst auch Auskunftsrechte der Betroffenen geregelt. Dass das dann in die Luft ging, wenn es hier keine Dokumentation gäbe, das leuchtet ja ein. Also die Dokumentation wahrt die Auskunftsrechte der Betroffenen. In diversen Fällen, zum Beispiel auch bei der automatisierten Erfassung von Daten, ist die Dokumentation deswegen auch verpflichtend, weil andererseits gar keine datenschutzrechtliche Kontrolle durchgeführt werden könnte.
Dann lassen Sie uns noch mal an den Anfang gehen. Wie muss man als Arbeitgeber eigentlich rechtssicher und Schritt für Schritt bei der Datenerhebung und dann bei der anschließenden Verarbeitung der Daten vorgehen?
Es gibt ja viele Unternehmen, die zu diesen Dingen oder zu diesen Vorgängen Betriebsvereinbarungen abschließen. Interessanterweise weichen die aber gar nicht so sehr oder an sich gar nicht von den allgemeinen Grundsätzen ab. Die zentrale Norm ist § 26 BDSG. Da dürfen ja nur die Daten verarbeitet werden, die für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind. Und da ist dann eben auch sicherzustellen, dass die Rechte der Beschäftigten, also zum Beispiel das Recht auf Datenminimierung oder auf Datensicherung oder auf Datensicherheit, die sind zu wahren und das ist in den Artikeln 12 bis 23 der DSGVO geregelt.
Jetzt könnte man ja auf ganz spannende Idee kommen, denn wenn ich schon mal Daten habe, dann möchte ich die ja vielleicht auch noch für andere Sachen benutzen. Also anders gefragt, dürfen erhobene Daten für einen weiteren Auswertungszweck sozusagen zweitverwertet werden seitens des Arbeitgebers?
Das ist eine unglaublich praxisrelevante Frage, denn tatsächlich ist es ja so, dass eine große Versuchung darstellt, wenn ich Daten erhoben habe als Unternehmen, die auch, wie Sie ja gut sagen, Herr Kabel, zweit zu verwerten. Und das Datenschutzrecht, das Arbeitnehmerdatenschutzrecht hat das im Blick und arbeitet da mit der Zweckbindung, die ja sagt, dass die Daten eben immer an den Zweck gebunden sind, für den sie ursprünglich erhoben worden sind. Das heißt also, gibt es ein Verbot der Zweitverwertung, das kann man beantworten mit Ja, denn immer dann, wenn die Zweitverwertung keinen eigenen Zweck darstellt, dann ist sie ein Verstoß gegen die Zweckbindung und damit eben unwirksam oder rechtswidrig.
Wie lange dürfen denn die Daten eigentlich gespeichert werden? Gibt es da, wie ich befürchte, auslegungsbedürftige Formulierungen oder möglicherweise doch sogar feste Fristen? Also wie wird man da dem Einzelfall möglicherweise gerecht?
Ja, der Einstieg ist leider, Herr Krabbel, wie Sie gerade zu Recht sagen, erstmal mit dem sehr, sehr auslegungsbedürftigen Begriff der Erforderlichkeit zu suchen. Das heißt, man sagt, die Daten, die dürfen eben so lange gespeichert werden, wie sie für den Zweck, zu dem sie erhoben wurden, erforderlich sind. Und dann fragen sich natürlich die Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen zu Recht, naja gut, aber was heißt das denn in der Praxis? Und da gibt es gute Nachrichten. Es gibt nämlich dazu ganze Kataloge, die sich beziehen Theorien auf die dann einschlägigen Normen, zum Beispiel aus dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung oder aus dem Sozialversicherungsrecht, wo sowas vorgegeben wird. Und das füllt dann diesen Begriff der Erforderlichkeit aus. Und ich kenne das aus gut aufgestellten Personalabteilungen so, dass da tatsächlich eine Liste existiert, wo man ganz genau ablesen kann, für welche Zwecke Daten, Personaldaten, personenbezogene Daten, wie lange gespeichert und in Anführungszeichen aufbewahrt werden dürfen.
Und da wir hier schon so ein bisschen Begehrlichkeiten geweckt haben, welche Überwachungsmaßnahmen kommen eigentlich neben der Aufzeichnung von Leistungsdaten auf der Arbeitgeberseite ganz allgemein noch in Betracht?
Es gibt ja ganz klassische Überwachungsmaßnahmen, die gibt es schon seit, ich hätte jetzt fast gesagt, Hunderten von Jahren. Das sind ja zum Beispiel die Taschenkontrollen am Werkstor, nicht? Die Leute gehen aus dem Betrieb raus nach Feierabend und da steht dann jemand von der Arbeitgeberin und sagt, lass mich mal in die Tasche gucken. Das ist ja so die klassische Kontrollmaßnahme. Ich will mal schauen, ob du was mitgenommen hast. Es gibt aber heutzutage natürlich vor allen Dingen technikbasierte Kontrollmaßnahmen, ganz vorweg die Videoüberwachung. Die hatten wir hier im Podcast ja auch schon einige Male thematisiert, oder alle die Überwachungstools, die sich mit dem Einsatz von Software und dem Einsatz von Hardware am Arbeitsplatz befassen, beziehungsweise damit verknüpft sind. Das heißt also Überwachungsprogramme, die im Ergebnis auf die Rechner oder die Laptops aufgeladen werden und von dort dann auch die Mitarbeiterkontrolle durchführen.
Und die spannende Frage wie immer, was sagt der Betriebsrat dazu?
Der Betriebsrat wird auch natürlich zu Recht in diesen Fällen immer sagen, ich habe in Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 6 geschaut. Da steht nämlich drin, dass ich ein Mitbestimmungsrecht habe bei technischen Überwachungseinrichtungen und das sichert mir dann als Betriebsrat die Mitbestimmung. Das heißt also, hier muss ich aus Unternehmenssicht immer mit der Mitbestimmung des Betriebsrats rechnen. Deswegen gibt es ja auch, wenn das gut aufgestellt ist, das Unternehmen zu diesen Überwachungsmaßnahmen immer Betriebsvereinbarungen, die das dann im Detail abstecken, wie und was und wer kontrolliert und überwacht wird.
Und das Kontrollieren der Taschen bringt mich jetzt natürlich noch auf eine weitere Frage. Wie weit dürfen Überwachungsmaßnahmen in ganz konkreten Verdachtsfällen eigentlich gehen? Und wie begründet man als Arbeitgeber dann ein solches Szenario?
Die Rechtsprechung ist da aus meiner Sicht auch zu Recht streng, denn sie sagt immer, du musst die Überwachungsmaßnahmen messen an einem legitimen Zweck. Das ist regelmäßig ein konkreter Verdachtsmoment. Und es gilt ja zum Beispiel auch hier der Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, die Überwachungsmaßnahmen in den konkreten Fällen müssen auch notwendig sein. Und es ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, der wird von der Rechtsprechung immer wieder in den Vordergrund gestellt. Wie finden diese Überwachungsmaßnahmen statt? Sind die zum Beispiel heimlich oder sind die zum Beispiel transparent? Und wenn wir jetzt nochmal zu unserem Ausgangsfall zurückgehen vom Verwaltungsgericht, da spielte in der Entscheidung übrigens auch eine Rolle, dass die Maßnahmen ganz, ganz transparent durchgeführt wurden und nicht heimlich. Und das hat sicherlich das Gericht auch dazu bewegt, zu sagen, das ist zulässig, das darf das Unternehmen tun.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Und mein ganz besonderer Dank gilt Ihnen natürlich heute, weil ich weiß, dass Sie in einer komplett anderen Zeitzone festhängen. Wie spät ist es eigentlich gerade bei Ihnen in New York und was haben Sie heute noch vor?
Ich gucke hier gerade auf die Uhr und sehe, es ist 5.30 Uhr. So, ja, ich würde jetzt gerne hier unseren Podcast mit Ihnen zu Ende machen und dann gucken wir, was es zum Frühstück gibt, je nachdem.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal, dann möglicherweise wieder aus Ihrem Büro hier in Deutschland. Bis dahin. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Ihre aktuelle Lektüre langweilt Sie? Wie wäre es mit der aktuellen Ausgabe der AUA? Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.